stört das für die, wo da auf Tafel wird? Also, ich habe keine Ahnung. Funktioniert das so mit dem Flipchart? Oder muss man es weiterführen? Okay, also es scheint zu funktionieren. Ja, ich habe mich riesig gefreut, dass ich heute da sehe, dass der Philipp den Dienst übernimmt in der Krishona. Der muss zweimal erzählen, weil wir immer doppelt Gottesdienst machen im Moment, weil mit vielen Leuten ist das in einem Mal nicht möglich. Ich werde kurz darauf eingehen, was so bei der Krishona Rümlang in den letzten Monaten passiert ist. Wir haben umgebaut, Leute aus der Gemeindeleitung sind zurückgetreten, wir haben eine Übergangsgemeindeleitung. Es sind verschiedene auch Schwierigkeiten gewesen. Die einen wissen etwas davon, die einen haben gehört, dass es schwierig gewesen ist in den letzten Monaten in der Krishona. Und das ist wirklich der Fall gewesen. Ich werde das jetzt nicht weiter thematisieren, aber ich werde dir einfach sagen, herzlichen Dank für alle, die mitbettet haben. Wir haben verschiedene Themen können angehen, wir haben verschiedene Themen können bearbeiten, sind auch jetzt noch dran mit einem Coach. Ich habe mittlerweile einen Seelsorger und so tun wir die Strecke wieder unter den Füßen nehmen miteinander und wir sind dran und gespannt, was Gott mit uns vorhat. Also es ist in dem Sinn noch nicht alles bearbeitet, aber wir sind miteinander unterwegs und wir hoffen, dass wir in der nächsten Phase wieder die Sache ein bisschen besser auf die Reihe bringen. Herzlichen Dank, dass ich da sehe. Für mich ist das immer auch ein Ausdruck von dem, was Gott sowieso schon weiß, dass wir zusammengehören. Also nicht in dem Sinn organisatorisch, sondern im Herz und in Jesus sind wir sowieso eins. Von daher ist es schön, dass man dem auch einen Ausdruck geben, indem man eben so einen Kanzeltausch macht und indem man so kann miteinander auch Gottesdienst feiern. Delia hat schon gesagt, das Thema heisst heute Geduld und ich werde dich ganz konkret damit anfangen zu fragen, wo brauchst du im Moment? Oh, nein. Okay, also. Ich glaube, wir fangen nochmal richtig auf. Vielleicht sollte ich den Kopf auch mitnehmen. Okay, also. Jetzt der zweite Versuch. Ja, eben. Geduld, hä? Ah, nein. Geduld. Ah, okay, also mal, jetzt stimmt's, hä? Also. Es stimmt, hä? Wir gehen davon aus, es stimmt. Also, ihr merkt, Geduld braucht's auch bei mir. Ich habe eine Frage so, weil es ist manchmal gut, wenn man vom Anfang von der Predigt so ein konkretes Beispiel im Kopf hat. Nicht einfach irgendwie so theoretisch über ein Thema redet, das bringt meistens nicht so viel. Wo braucht ihr im Moment Geduld? Und jetzt ist nicht Zeugnisteil, wo habt ihr Geduld braucht, sondern jetzt ist der Teil, wo man so ein bisschen die schwierige Sache ins Auge nimmt. Also, wo braucht ihr im Moment Geduld? Möglichst konkret oder mehr so vage, das ist auch erlaubt. Einfach, ich würde gerne ein paar Beispiele sammeln, dass man so verschiedene konkrete Sachen einfach vor Augen haben. Mit den Kindern, ja, ich habe es schon geahnt. Ja. Mit den Kindern, ja. Mit der Arbeitskollegen. Mhm. Mhm. Mit den Online-Meetings, ja, also mit den Online-Meetings. Mit einem selber, genau, könnte ich zig Beispiele aufzählen, ich erzähle auch nachher davor. Also, mit mir selber. Hm? Mit den anderen Gemeinsmitgliedern, genau. Mit der anderen Gemeindeglieder. Genau. Wo brauchen wir Geduld? Mit der Corona, genau, mit der Pandemie, oder? Das ist natürlich das Thema im Moment. He? Genau, da brauchen wir Geduld. Eins nehme ich noch. Wo brauchen wir noch Geduld? Im Verkehr. Ja, das ist ein Beispiel, das ich heute auch noch erzähle. Genau, beim Verkehr auf der Straße. Ich hoffe, dass du dich da irgendwo wiederfindest und dass du irgendwie ein konkretes Beispiel vor Augen hast, weil meistens ist das in einer Predigt noch gäbig, wenn man über etwas Konkretes nachdenkt und nicht einfach mit den Gedanken irgendwo sonst umschwirrt. Ich habe gemerkt, bei Geduld ist das bei mir relativ unterschiedlich. Mit gewissen Sachen habe ich eher nicht so viel Geduld und bei anderen, da kann ich sehr geduldig sein. Zum Beispiel haben wir den Saal eingeweiht und dann ist bei uns so gewesen, dass noch nicht alles fertig gewesen ist. Also wir haben nicht eingeweiht, wie wir fertig gewesen sind, sondern wir haben eingeweiht, wie wir gefunden haben, jetzt ist es aber höchste Zeit, dass wir wieder miteinander Gottesdienst dort feiern. Und deswegen sind verschiedene Sachen noch nicht so richtig fertig gewesen. Und da habe ich gemerkt, das hat mir überhaupt nichts gemacht. Andere hätten das brutal gestresst, dass da jetzt gewisses noch nicht fertig ist. Und es ist bis heute noch gewisses nicht fertig. Aber bin ich easy drauf gewesen. Andere Sachen da, Verkehr zum Beispiel, kann ich erzählen, gestern. Haben wir dürfen zu einer Hochzeit auf Frauenfeld und dann habe ich am Morgen geschaut, wie lange braucht man echt auf Frauenfeld, 33 Minuten. Und wie wir ins Auto gesessen sind und das Navi eingestellt haben, hat er gesagt, du brauchst eine Stunde 15. Weil es sind auf der Strecke verschiedene Unfälle passiert gewesen und dann habe ich gemerkt, oh, das wird relativ knapp mit meinem Zeitplan, wo ich mir so zurechtgelegt habe. Dann sind wir hinten durch, es hat alles wunderbar funktioniert. Aber außerorts ist dann natürlich doch ein bisschen schneller gewesen, als man eigentlich so hätte dürfen fahren. Genau. Da merke ich, da fehlt mir dann die Geduld, oder? Da bin ich irgendwie wie auf Nadeln, sagt einmal meine Frau. Gell, Alex, jetzt bist du wie auf Nadeln. Genau. Also, das gibt's, genau, da bin ich ungeduldig. Ich merke, es kommt relativ aufs Thema drauf an, ob ich geduldig bin oder ob ich ungeduldig bin. Vielleicht merkt ihr ja das auch. Ich werde euch mitnehmen in einen Text. Joel, jetzt machen wir es gleich so, dass du druckst. He? Ist das okay, der Joel? Super, herzlichen Dank. Also, wir gehen in den Text rein, 1. Mose 8, dort ab Vers 1. Es ist ein Text vom Alten Testament, ein Text, wo vielleicht die einen kennen. Es geht um Noah und um das, was mit dem Noah passierte, steht. Aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ, die Quellen in der Tiefe versiegten und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen, sodass kein Regen mehr fiel. Nach den 150 Tagen ging das Wasser allmählich zurück und plötzlich, am 17. Tag des 7. Monats, saß das Schiff auf einem der Berge von Ararat fest. Bis zum 1. Tag des 10. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar wurden. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er eingebaut hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück, er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel und da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht wieder zurück. Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats war das Wasser abgeflossen. Noah entfernte das Dach vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich, das Wasser war verschwunden. Am 27. Tag des zweiten Monats war der Erdboden wieder trocken. Da sagte Noah zu Gott, verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern die Arche. Ich habe den Text eigentlich gut kennt. Also so als Kind, oder, bin ich in Sonntagsschule, also zumindest einmal. Und dann habe ich ja dort die Geschichte schon gehört, irgendwie 2 oder 3 Mal wahrscheinlich in meiner Sonntagsschulzeit. Und wie ich den Text letztendlich wieder gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, also, da weiß ich eigentlich fast alles, oder? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich weiß ich nicht so wahnsinnig viel. Weil etwas ist mir bisher nie so richtig bewusst gewesen. Wie lange ist der Noah eigentlich in der Arche gewesen? Wie lange ist der Noah gesamthaft in der Arche gewesen? Genau so ist es mir gegangen. Also, was man relativ schnell herausfindet, wenn man den Text liest, ist, dass der 150 Tage schon mal auf dem Wasser gewesen ist. Deswegen nehme ich jetzt auch da den Blaustift, oder? Der ist also 150 Tage ist er auf dem Wasser gewesen. Und dann ist er auf dem Ararat, ist er gestrandet, oder wie sagt man dem, festgesessen. Es heißt, denn er ist auf einem der Berge von Ararat, ist er aufgesessen. Und meine Vorstellung, wenn ich bisher so über die Noah-Geschichte nachdenkt habe, dann ist meine Vorstellung so gewesen. Die sind dort drauf abgesessen, auf dem Berg, oder? Und dann hinterher hat er die Taube und der Rab und so weiter fliegen lassen und dann ist die Türe aufgegangen und er ist raus. Das ist meine Vorstellung gewesen. Ich weiß nicht, was so eure Vorstellung von dem Ganzen ist, aber das ist meine Vorstellung gewesen. Und dann habe ich mal angefangen, den Text richtig zu lesen. Und vor allem habe ich angefangen, mir mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie ist das eigentlich mit den Monaten und mit den Jahreszahlen und Zeitangaben, die da in dem Text drin sind. Weil das sind relativ viele Zeitangaben, wo ich heute praktisch nichts damit anfangen kann. Also da heißt es zum Beispiel im Vers 5, für die, die es nachlesen wollen, bis zum ersten Tag des 10. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar wurden. Wenn man dann nachrechnet, wie lang das ist, dann sind das 73 Tage. Da sind die Berggipfel sichtbar worden. Also die sind aufgesessen, oder? Dann hinterher 73 Tage später, dann sind Berggipfel sichtbar worden. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster. Das ist relativ einfach gewesen, hm? Er öffnete das Fenster, dann lässt er den Rab rausfliegen, dann lässt er die Taube rausfliegen, dann kommen die beiden zurück. Nach 7 Tagen lässt er die Taube nochmal fliegen. Und wie die zurückkommt, hat sie im Schnabel hat sie ein Blatt, oder? Dann weiss er, es sind wieder erste Sachen am Wachsen. Aber der Noah geht noch nicht raus. Aber er hat gewusst, das Wasser ist schon relativ weit am Versickern. Wie die Taube nicht mehr zurückgekommen ist, geht der Noah immer noch nicht raus. Aber er macht etwas, er entfernt das Dach von der Arche. Dann gibt es weitere 49 Tage, also er hat das Dach weg, oder? Dach weg, Wasser so weit versickert, er schaut raus, 49 Tage warten. Eigentlich ist der Erdboden trocken und eigentlich könnte man sagen, hey, raus, oder? Aber er geht nicht raus. Eigentlich könnte man ja sagen, du, auf was wartest du? Also, warum? Warum bleibst du in dem Kasten drin? Ich meine, ist das so lässig gewesen? Also, ich glaube nicht. 55 Tage wartet er. Und erst dann geht er raus. Ich weiß nicht, gibt es solche Leute, die gut den Kopf rechnen können? Nein. Also wenn man das alles zusammenzählt, oder? Dann gibt das nachher 367 Tage. He? Falsch? Öppe, he? Ja, die sind da schon drin. Die habe ich da unter denen Tag sind die drin. 367 Tage. Ich habe immer gedacht, 150 und dann noch so ein paar Tage und dann zack, lade auf, Noah raus. Ich habe gemerkt, der Mann hat wahnsinnig viel Geduld gebraucht. Der hat mehr Geduld gebraucht, nämlich nachdem das Wasser oder nachdem die ganze Sinnflut fertig gewesen ist, wie während der Sinnflut. Die Sinnflut ist ja nur 150 Tage gewesen, oder? 150 Tage auf dem Wasser. Nachher hat er weit mehr Geduld gebraucht, als die 150 Tage dort. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Warum dauert die Sache einmal so lang? Und das Nächste, was mir aufgefallen ist, dass Geduld nicht das Gleiche ist wie Faulheit. Geduld ist nicht das Gleiche wie Faulheit. Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, da mache ich erstmal nichts außer beten. Und dann erwartet sie, dass Gott alles macht. Und dann sagen sie, genau so muss es laufen. Aber das ist beim Noah nicht der Fall gewesen. Er hat nämlich Verschiedenes gemacht in dieser Zeit. Das Erste ist natürlich, er hat seinen Auftrag erfüllt. Was ist sein Auftrag gewesen? Der Bau von der Arche ist erstmal der Auftrag gewesen, dann nachher der Tier schauen, vielleicht auch seiner Familie schauen, nehme ich an, oder? Wenn er sie dabei hat. Also, er hat einen Auftrag gehabt. Er hat einen Auftrag gehabt, die Tiere zu bewahren. Wieso wäre es doof gewesen, oder? Wenn sie sich alle mitgenommen hätten und die wären dann auf der, also während dieser Zeit irgendwann gestorben, da wäre das Konzept nicht aufgegangen. Also, er hat den Auftrag gehabt, die Tiere zu bewahren, denen zu schauen und seiner Familie zu schauen. Und er hat den Auftrag gehabt, zu warten. Weil er ist nicht raus, wie er den Eindruck hat, jetzt ist Zeit. Er hat das Dach dort aufgemacht, oder? Irgendwann kann man sagen, er hat es in den Deckel gelupft. Aber er ist wegen dem nicht raus, sondern er hat gewartet. Er ist drinnen geblieben. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich gelesen, dass der Martin Luther, wie er die Bibel übersetzt hat, zwei verschiedene griechische Begriffe mit Geduld übersetzt hat. Und die zwei verschiedene griechische Begriffe, die heißen zum einen Hypomone und zum anderen Makrothymia. Das muss man sich nicht merken, aber es ist eigentlich ein spannender Punkt. Nämlich das eine heißt Langmut, wenn man es wörtlich übersetzt, und das andere heißt darunterbleiben. Darunter bleiben. Also die wörtliche Übersetzung von dem Wort, wo im Griechischen steht, wenn wir Geduld lesen im Deutschen, oder? Das heißt eigentlich darunter bleiben. Und ich finde das ein sauguter Begriff, wenn man will erklären, was bedeutet eigentlich Geduld. Geduld bedeutet nämlich für mich, ich bleibe unter dem Auftrag. Also ich stelle mich unter den Auftrag, wo Gott mir gegeben hat. Ich mache nicht mehr, aber auch nicht weniger, sondern ich mache genau das, was Gott mir für einen Auftrag gegeben hat. Und das hat Noah gemacht. Der Noah hat die Arche gebaut, dann hat er den Tier geschaut und seiner Familie geschaut Und er hat nichts anders gemacht, als das, was Gott ihm auftragt hat. Und erst dann, wie Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben hat, ist er weitergegangen. Es heißt nämlich, verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern die Arche. Erst dann, nicht da schon, oder da, sondern erst dann, wie Gott ihm einen neuen Auftrag gegeben hat. Da hat er gewusst, der alte Auftrag ist jetzt erledigt. Der alte Auftrag muss er nicht mehr drunter bleiben, sondern jetzt gibt es einen neuen Auftrag zu erledigen. Geduld ist keine Faulheit, sondern Geduld ist, ich mache treu den Auftrag, wo Gott mir gegeben hat, bis mir Gott einen neuen Auftrag gibt. Und das sehen wir in der Bibel permanent, bei den ganzen Glaubensvätern sozusagen. Hebräer 6 fasst das denn so zusammen, wir sehen es da, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichmütig. Das wäre so ein bisschen Faulheit, oder? Gleichmütig und träge, also man macht einfach nichts, oder? Das ist nicht die Idee von der Geduld. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Das ist Geduld im biblischen Sinn. Nicht einfach herhocken und nichts machen, sondern unter dem Auftrag bleiben, wo Gott einem gegeben hat, für die Zeit, wo er einem den Auftrag gegeben hat. Und das Wichtigste, wo ich dementsprechend entdeckt habe, ist, wie kann man denn geduldiger werden? Wie wenn das Geduld ist, oder? Und Gott wette, dass wir geduldig sind, dann muss ich mir ja die Frage stellen, wie wird man denn geduldig? Im Jakobus 5, dort steht, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Heißt für mich auf Deutsch, wir müssen Geduld haben. Wir müssen Geduld haben, bis der Herr kommt. Und wir müssen Geduld haben, so wie es jeder Bauer auch Geduld braucht. Und wenn Gottes Wort uns auffordert, geduldig zu sein, dann heißt das für mich, dann ist es nicht unmöglich, sondern dann ist es möglich, dass wir das lernen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man Geduld lernen? Wie kann man Geduld lernen? Und ich werde dies festmachen an dem Text vom Noah, also hauptsächlich. Der Text vom Noah, und vielleicht ist das euch aufgefallen, wie ich ihn heute Morgen gelesen habe, der geht nämlich wunderbar los. Der geht nämlich mit einer wahnsinnigen Zusage los. Vers 1 dort im 1. Mose 8. Aber Gott hat den Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Gott hat den Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Und für mich ist das wie die Grundvoraussetzung zum geduldig sein. Gott vergisst nichts. Er ist wahrhaft treu und er ist wahrhaft zuverlässig. ohne das Grundvertrauen, dass Gott dich nicht vergisst, ist es gar nicht möglich, geduldig zu sein. Weil dann sind wir immer permanent selber dafür am Sorgen, dass Sachen so kommen, wie wir denken, sie müssten rauskommen. Dann sind wir immer selber in der Versuchung, Sachen zu machen, wo man eigentlich müsste auf Gott warten. Gott vergisst, du kannst dort einfügen, dich nicht. Das ist die erste Klarheit, wo wir brauchen, wenn wir Geduld lernen, dann ist das die Grundvoraussetzung, dass wir wissen, das tiefst innen wissen, Gott vergisst mich nicht. Und das ist ja manchmal relativ schwierig, weil scheinbar ist das Gras auf der anderen Seite vom Hag immer grüner wie auf der eigenen Seite. Also scheinbar hat es der andere immer besser. Zum Beispiel, der erzählt, wie Gott eingegriffen hat in sein Leben, oder? Dann denkt man so, doof, warum macht er das nicht bei mir? Ich habe doch eine ähnliche Herausforderung oder ein ähnliches Problem. Da kann man neidisch werden. Oder eben darauf vertrauen, dass Gott dich nicht vergisst. Grundvoraussetzung für Geduld ist, dass wir wissen, Gott vergisst dich nicht. Und das Nächste ist, und das sehen wir beim Noah sehr gut. Er hat nicht nur den Auftrag erledigt während der Zeit in der Arche, oder? Die ganze fast 370 Tage, wo er dort drin war, hat er nicht nur den Auftrag erledigt, sondern er war am Hören. Und zwar nicht nur am Hören auf die Tiere und auf die Leute, die dort drin sind, sondern vor allem am Hören auf Gott. Woher wissen wir das? Wir wissen es, weil nachher, wie Gott redet, hat es der Noah verstanden. Wenn der nicht am Hören gewesen wäre, sondern wenn der permanent nur am Juffeln gewesen wäre und permanent nur seinem Auftrag nachgesäckelt wäre, dann hätte er gar keine Ruhe gehabt, um dann, wie Gott geredet hat, das Ohr dort zu haben. Und dann, wenn Gott redet, Gnade haben, zum Entgegennehmen. Da sagte Gott zu Noah, verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern die Arche. Er hat gehört. Die Woche habe ich mich ein bisschen geärgert. Und zwar, ich habe einem Ehepaar gesagt, ihr heiratet jetzt denn bald und mir würdet euch gern, als Krishona, würdet mir euch gern eine Traubibel schenken. Und dann habe ich ihnen so gesagt, welche Möglichkeiten sie haben. Und dann habe ich ihnen gesagt, dünnt doch mir Bescheid geben, welche Bibeln ihr wettet, weil ich muss sie ja dann auch noch besorgen, oder? Wenn ich sie euch wette schenken zum Hochzeit. Und dann habe ich gewartet. Und dann habe ich irgendwann die Woche habe ich gedacht, ja, wie lange sollte ich jetzt noch warten? Das wird im Fall mega knapp. Und dann habe ich schon kurz, ich bin schon dran gewesen, ich habe das Telefon schon in der Hand gehabt, oder? Ich habe denen wollen anrufen und ich wollte sagen, können wir jetzt mal führen, oder? Zwischendurch habe ich gedacht, ach, ich kaufe denen einfach irgendetwas, es ist mir denn wurscht, ob sie es wollen oder nicht. Und dann habe ich mich erinnert, über was predigst du in der ETG am Sonntag? Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt tue ich Silo. Am Nachmittag läutet das Bärli an und sagt mir, du Alex, wir wissen, wir haben dir schon lange eine Antwort geben, aber wir haben uns nicht können entscheiden, kannst du uns nicht helfen? Und dann sind wir in ein gutes Gespräch gekommen und wir haben abgewägt, welche Bibel jetzt wohl die richtige ist für sie. Und ich bin so froh gewesen, habe ich denen nicht angeläutet. Aber ich musste Gnade haben zum Hören. der impulslose Alex lügt nicht an jetzt. Weil ich habe das Telefon schon in der Hand gehabt. Und das ist nicht so, dass mir das jedes Mal gelingt. Aber ich habe gemerkt, das ist mega gut gewesen. Lose. Das Dritte. Das muss ich auch noch schreiben. Erfüllung. He? Der Noah, der hat gewusst, Gott wird seinen Plan erfüllen. Er hat gewusst, die Arche ist nur so ein Zwischenschritt zwischen Leben auf der Erde vor der Sinnflut und Leben auf der Erde nach der Sinnflut, oder? Der Noah hat gewusst, das ist nur ein Zwischenschritt. Wenn wir Geduld brauchen, dann müssen wir Klarheit darüber haben. Das, was wir durchmachen müssen, das, was wir erleiden müssen, das ist nur ein Zwischenschritt. Gott hat ganz anders vor mit uns. Gott hat nicht vorgehabt, den Rest vom Leben, den Noah mit den Tieren und der Familie, den Rest von der Familie in der Arche. Das ist nicht sein Plan gewesen. Und wir müssen Klarheit bekommen, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Es ist eben ewiges Leben. Das, was wir da durchmachen, das ist begrenzt. Bei der einen auf 90 Jahre, bei der anderen auf 50 Jahre und bei der nächsten auf 10 Jahre. Aber es ist begrenzt in jedem Fall. Und es ist nur ein Zwischenschritt bis zu dem, dass sich etwas erfüllt, was viel größer ist. Was viel mehr wert ist, als das, wo im Moment ist. Und das, die Klarheit brauchen wir. Wenn wir jetzt an irgendetwas leiden und sagen, hey, da brauche ich Geduld, dann ist das immer nur ein Zwischenschritt, Erfüllung. Das, was Gott endgültig vorhat, ist es noch nicht, auf keinen Fall. Und das ist das, wo der Noah auch gehabt hat. Er hat Klarheit darüber gehabt. Das, was jetzt ist, das ist nur ein Zwischenschritt. Das ist nicht das Ende. Es ist nicht alles. Jetzt gehe ich ein bisschen über den Text aus, aber ich glaube, ich darf das. Vom Heiligen Geist, und das gebe ich zu, lese mir in der Geschichte mit dem Noah nichts. Wir wissen aber, dass der Heilige Geist auch im Alten Testament schon gewirkt hat. Manchmal steht es nämlich sogar so drin, dass der Heilige Geist Leute erfüllt hat. Zum Beispiel der David oder die Propheten. Aber ich bin überzeugt, ohne den Heiligen Geist wird das einfach nichts mit der Geduld. Und das hat bei mir zu einem Umdenkprozess geführt. Früher habe ich einmal gebetet, Herr Jesus, mach doch, dass das und das schnell kommt. Vielleicht kennt ihr das. Da. Gerade heute Morgen haben wir es zueinander gesagt. Herr Jesus, mach doch, dass das endlich fertig ist da, oder? Wir brauchen es alle nicht mehr. Also wie wenn wir es jemals gebraucht hätten. Gut. Ich bete nicht mehr so viel, Herr Jesus, mach doch das und das jetzt oder möglichst geschwind. Sondern ich bete mehr, erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Weil die Frucht vom Heiligen Geist, so lesen wir es im Galater 5, die Frucht vom Heiligen Geist ist Geduld. Das heißt, Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, denen wird es gelingen und die werden können, geduldig sie in den Situationen, wo es tatsächlich drauf ankommt. Und deswegen schließe ich ab mit dem, eben, mein Gebet ist, erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Mein Gebet ist, zeig du mir, was dein Plan ist, und zwar über das raus, wo ich jetzt ungeduldig bin. Red du zu mir, schau so das Gebet, wo in der Geduld hilft, und vergiss mich nicht. Im Lukas 18 steht, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen? Da, er wird Erfüllung schaffen. Wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ist die Frage, ist eine rhetorische Frage, oder? Also ist eine Frage, wo natürlich beantwortet wird mit nein, er wird sie nicht lange warten lassen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir betet, dass wir merken, Gott vergisst uns nicht, dass wir Gnade haben zum Zulassen, was Gott uns für einen Auftrag gibt, dass wir merken, es geht weiter in eine Zukunft, wo Gott hinterher ganz anders schenkt. Und er erfüllt uns jetzt mit seinem Heiligen Geist, dass wir Geduld lernen können. Und deswegen würde ich gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der uns erfüllt. Lass du uns offen sein für deinen Geist. Lass du uns offen sein für deinen Geist, der uns Geduld lehrt und auch hilft, geduldig zu sein. Ich danke dir, dass du so lässt gelingen, dass wir könnt warten auf das, was du vorhast, dass wir könnt treu sein in dem, was du uns anvertraust und in dem wir könnt hören, was du zu uns sagst. Ich danke dir, dass dein Plan so viel größer ist als unser Leben, dass dein Plan auch mit der Welt so viel weiser ist, als unser Plan das wäre. Und ich danke dir, dass du uns hilfst in das Innenstiege, wo du für uns parat hast, so wie du im Noah auch geholfen hast, zum das akzeptieren, wo du für ihn parat gehabt hast. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass wir mit dir dürfen unterwegs sein. Amen.